Ich darf euch auch nochmal begrüßen, euch einen schönen guten Morgen wünschen. Und wir sind, wie ihr seht, schon im Teil 15 jetzt. Also ich habe es geschafft, noch mitzuzählen. Wir sind also eine ganze Weile schon jetzt im zweiten Buch Mose unterwegs in unserer Predigtreihe, haben uns durch die Plagen gekämpft, sind jetzt bei der 10. Plage angelangt. Und ich freue mich, dass wir heute Morgen da nochmal hineinschauen und einsteigen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Mir ging es so, als ich mich mit den Plagen näher auseinandergesetzt habe, war das schon sehr, sehr interessant, also sich mal näher damit auseinanderzusetzen und zu gucken, was da eigentlich so alles passiert. Oft liest man da einfach so drüber. Und so ist es auch mit der 10. Plage von heute Morgen. Und ich habe uns mal zwei Bilder mitgebracht, und zwar von Schildern. Und ich glaube, wir kennen alle solche Schilder aus dem Straßenverkehr. Also sie stehen ganz oft vor Baustellen, die uns dann zwingen dazu, dass wir großzügig umfahren müssen. Nerven uns wahrscheinlich, den einen oder anderen zumindest eher. Wir finden solche Schilder auch in Gegenden, wo zum Beispiel die Straßenverhältnisse sehr schlecht sind oder wo Steinschlag runterkommen kann. Und diese Schilder haben also immer auch oft haben die so weitere Hinweise darunter, die uns die Gefahr näher erläutern. Und eine Sache haben diese Schilder natürlich alle gemeinsam: Sie wollen uns vor etwas warnen. Manchmal ist die Gefahr oder die Bedrohung erstmal noch gar nicht so groß. Also so eine Straßenunebenheit oder eine gesperrte Baustelle ist jetzt nicht unbedingt lebensbedrohlich. Aber es kann auch noch weitergehen, und zwar, wenn wir solche Schilder vorfinden. Dann entsteht eine ganz andere Dimension. Dann geht es nämlich um Leben und Tod. Oder ich habe mal ein Schild mitgebracht, was ihr wahrscheinlich so nicht findet irgendwo im Straßenverkehr. Ein Schild, was gut ausdrückt, ja, es geht um Leben und Tod. Und wenn wir solche Schilder sehen, dann bekommt das Ganze eine ganz andere Dimension. Dann sollten wir diese Warnung, die ja so mit verbunden ist, nicht einfach übergehen und leichtfertig zur Seite schieben und Vollgas weitermachen, sondern spätestens dann, wenn wir sowas sehen, sollten wir umdenken und das ernst nehmen. Und das führt uns zu unserem Thema von heute Morgen, das ich genannt habe: Achtung, Lebensgefahr. Und es geht um 2. Mose 11. Achtung, Lebensgefahr. Und wir wollen uns diesen Text anschauen heute Morgen zusammen, 2. Mose 11. Ich lade euch ein, dass ihr gerne mit in euren Bibeln lest oder auch hier vorne an der Wand. Ich will ihn uns lesen. 2. Mose 11, Abvers 1. Und der Herr sprach zu Mose: Ich will noch eine Plage über den Pharao und über Ägypten bringen. Danach wird er euch fortziehen lassen. Und wenn er euch ziehen lässt, so wird er euch sogar ganz und gar fortjagen. So rede nun zu dem Volk, dass jeder Mann von seinem Nächsten und jede Frau von ihrer Nachbarin silberne und goldene Geräte fordern soll. Und der Herr gab dem Volk Gunst bei den Ägyptern. Auch war Mose ein sehr großer Mann im Land Ägypten in den Augen der Knechte des Pharao und in den Augen des Volkes. Und Mose sprach: So spricht der Herr: Um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen, und alle Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf dem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd, die hinter der Handmühle sitzt. Auch alle Erstgeburt unter dem Vieh. Und es wird ein großes Geschrei sein im ganzen Land Ägypten, wie es niemals gewesen ist, noch sein wird. Aber bei allen Kindern Israels soll kein Hund die Zunge regen, weder gegen Menschen noch gegen das Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Dann werden alle diese deine Knechte zu mir herabkommen und mir zu Füßen fallen und sagen: Zieh aus, du und das ganze Volk hinter dir her. Danach werde ich ausziehen. Und er ging vom Pharao hinweg mit grimmigem Zorn. Der Herr aber hatte zu Mose gesagt: Der Pharao wird nicht auf euch hören, damit meine Wunder zahlreich werden im Land Ägypten. So hatten Mose und Aaron alle diese Wunder vor dem Pharao getan, aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, sodass er die Kinder Israels nicht aus seinem Land ziehen ließ. Also 9 heftige Plagen sind inzwischen vorbei, und wir könnten sie vergleichen mit solchen Warnschildern, vielleicht auch erstmal noch einfacheren Warnschildern. Und jetzt kommt es hier zu einer 10. und finalen Plage. Und wir sehen jetzt hier in 2. Mose 11 die Androhung der letzten Plage. Was bisher geschah in den vorherigen Plagen, war eine wirtschaftliche Totalkatastrophe für Ägypten. Also führen wir uns noch mal kurz vor Augen. Das Land war zerstört, die Bäume waren abgefressen, es war jede Menge Vieh krank und teilweise auch oder größtenteils gestorben. Und nicht zuletzt waren die Menschen von Krankheiten und von Geschwüren und körperlichen Plagen befallen. Und das alles war schon äußerst schlimm, aber jetzt geht es an die Kinder. Nun in dieser 10. Plage geht es um Leben und Tod. Und in diesem Fall gibt es keinen Unterschlupf mehr, wie das in der 7. Plage der Fall war, wo die Leute noch vor dem Hagel fliehen konnten in ihre Häuser. Nein, hier ist die Bedrohung todernst. Gewissermaßen tritt jetzt wie so ein erweitertes, noch drastischeres Warnsignal, Warnschild auf den Radar. Und wir schauen uns diesen Text von heute Morgen in 3 Schritten an. Und der erste Punkt heute Morgen, den habe ich benannt mit totale Entmachtung. Und es geht um die Verse 1 bis 3. Wir erinnern uns zurück, wie letzte Woche der Text in Kapitel 10 geendet hat. Also da war Pharao und Mose im Gespräch miteinander. Wir schauen noch mal kurz hinein. In 2. Mose 10, Vers 28 und 29 hieß es, und der Pharao sprach zu ihm, also zu Mose, geh hinweg von mir und hüte dich, dass du nicht mehr vor mein Angesicht kommst. An dem Tag, da du vor mein Angesicht kommst, sollst du sterben. Und Mose antwortete, du hast recht geredet, ich werde dein Angesicht nicht mehr sehen. Ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn man an dieser Stelle davon spricht, dass der Pharao Mose gegenüber eine Morddrohung ausspricht. Aber damit ist die Unterhaltung noch nicht ganz zu Ende. Es wird im Allgemeinen davon ausgegangen, also so sagen die allermeisten Ausleger, dass Mose und Pharao diese Unterhaltung jetzt in Kapitel 11 weiterführen. Und zwar dann eigentlich ab dem Vers 4. Und dazwischen finden wir jetzt einen Einschub, nämlich diese Verse 1 bis 3, um die es uns hier im ersten Punkt geht. Und so heißt es auch gleich in Vers 1, hier in 2. Mose 11, und der Herr sprach zu Mose. Das könnte an dieser Stelle auch mit einem Plusquamperfekt übersetzt werden. Für alle, die jetzt sich fragen, Plusquamperfekt, was war das nochmal? Das würde dann bedeuten, und der Herr hatte zu Mose gesprochen. Und genau das ist hier der Gedanke sehr wahrscheinlich. Also es bedeutet, dass Gott schon zu Mose gesprochen hatte im Zuge der 9. Plage, beziehungsweise bevor Mose in der 9. Plage wieder zum Pharao gerufen wurde. Und zu diesem Zeitpunkt hat Gott Mose Folgendes mitgeteilt. Das, was wir in den Versen 1 und 2 hier lesen. Nämlich, ich will noch eine Plage über den Pharao und über Ägypten bringen. Danach wird er euch fortziehen lassen. Und wenn er euch ziehen lässt, so wird er euch sogar ganz und gar fortjagen. So rede nun zu dem Volk, dass jeder Mann von seinem Nächsten und jede Frau von ihrer Nachbarin silberne und goldene Geräte fordern soll. Also lange genug hat der Pharao sich gesperrt und hat das Volk nicht ziehen lassen, aber das hat nun ein Ende. Mose wusste bis zu diesem Zeitpunkt ja nur, dass es sich lange hinziehen wird, ja, und dass Gott seine Wunder zahlreich machen wird im Land Ägypten, aber er wusste nicht, ob das 10 oder 20 oder 50 Plagen dauern wird. All das war nicht so klar, aber jetzt kriegt Mose hier eine klare Ansage, jetzt ist Ende in Sicht. Noch eine Plage, sagt Gott. Und man kann sich, glaube ich, förmlich vorstellen, wie bei Mose Erleichterung einkehrt, wie ihm Stein vom Herzen fällt. Ja, das ständige Vorsprechen beim Pharao in dem Wissen, das bringt eigentlich eh nichts. Und der wird mich eh nur wieder hinters Licht führen und der wird eh wieder nur blöffen. Ja? All das ist ja alles andere als witzig von der Aufgabe her gewesen für Mose. Aber jetzt wendet sich das Blatt. Während der Pharao vorher das Volk Israel krampfhaft festgehalten hat, heißt es jetzt hier auf einmal, wenn er euch ziehen lässt, so wird er euch sogar ganz und gar fortjagen. Und das ist eine Verheißung, die haben wir auch früher schon mal gesehen. 2. Mose 6, Vers 1, lohnt sich mal nachzuschauen, immer wieder diese Bezüge auch zu sehen. Bis hierher hat der Pharao mit seinen Machtspielchen nicht klein beigegeben, sondern er hat sich immer gesperrt. Aber jetzt hier in der 10. Plage, da ist er total entmachtet. Ihm fehlt jegliche Handhabe. Er kann nachher nur noch machtlos zusehen, wie ein großes Absterben in ganz Ägypten stattfinden wird. Und es ist nicht nur der Pharao, der hier komplett entmachtet dasteht, sondern auch das Volk der Ägypter. Und so sehen wir in Vers 2 hier, in 2. Mose 11, wie eine altbekannte Verheißung aufgegriffen wird, die Gott schon viel früher gegeben hatte, nämlich in 2. Mose 3, Vers 19 bis 22. Wir schauen nochmal zurück, da hat Gott Folgendes gesagt zu Mose. Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit allen meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will, danach wird er euch ziehen lassen. Und ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, sodass ihr nicht leer ausziehen müsst, wenn ihr auszieht, sondern die Frau eines jeden von euch soll von ihrer Nachbarin und Hausgenossen silberne und goldene Geräte und Kleider fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern geben und Ägypten berauben. Also noch bevor die ganzen Plagen und das ganze Elend in Ägypten losging, hat Gott bereits vorausgesagt, wie alles kommen wird. Ja, wir sehen das hier, eine klare Ansage, dass der König von Ägypten, dass der Pharao Israel nicht ziehen lassen wird, dass Gott Ägypten mit vielen Wundern schlagen wird und dass erst dann Israel ausziehen wird. Und dann sehen wir hier in Vers 21, wie die Rede davon ist, dass Gott dem Volk Gunst geben wird in den Augen der Ägypter und dass sie nicht mit leeren Händen ausziehen werden. Und dann in Vers 22, ist beschrieben hier schon, wie, ich will es mal so ausdrücken, die israelitischen Frauen nachher die neue ägyptische Kollektion von Kleidern dann mit daraus tragen werden und dass sie goldene und silberne Geräte oder Schmuckstücke von ihnen fordern sollen. Und was hier in 2. Mose 3, in Kapitel 3 schon angekündigt ist, das wird jetzt hier in Kapitel 11 zum Greifen nah. Mose sollte ja jetzt zu diesem Zeitpunkt hier, 2. Mose 11, ganz klar den Auftrag an die Israeliten geben, an Männer wie Frauen, dass sie von ihren Nächsten und von ihren ägyptischen Nachbarinnen goldene und silberne Gegenstände fordern sollten. Die wertvollsten Gegenstände, die sie so hatten, vermutlich Schmuckstücke und dergleichen. Und eigentlich ist das schon ein bisschen eine skurrile Vorstellung, oder? Wenn man sich das so vorstellt. Also da kommen die Sklaven und die gehen mal eben zu ihren Nachbarn rüber und die fragen nicht nach zwei Eiern oder einem Päckchen Zucker oder sowas, sondern die fragen nach den wertvollsten und teuersten Gegenständen und fordern das einfach ein von den Ägyptern. Menschlich gesehen ist es eigentlich undenkbar, dass die Ägypter sich darauf einlassen, dass die Ägypter das mitmachen. Aber diese ganze Geschichte ist ja nicht nur menschlich, sondern es ist jemand anders am Werk, und zwar Gott selbst. Das sagt uns 2. Mose 11, Vers 3 auch nochmal sehr deutlich, wo es dann heißt, und der Herr gab dem Volk Gunst bei den Ägyptern. Auch war Mose ein sehr großer Mann im Land Ägypten, in den Augen der Knechte des Pharao und in den Augen des Volkes. Wer sorgte also dafür, dass die Israeliten mit ihrer Forderung nicht einfach vor verschlossene Türen stehen blieben? Und wer sorgte dafür, dass die Ägypter alle schön brav rausrückten? Wie es hier heißt, der Herr gab Gunst. Diese ganze Geschichte mit den 10 Plagen, die Entmachtung der Götter Ägyptens, die unaufhaltsamen Machtdemonstrationen, die Gott so durch Mose durchführen lässt, all das führte dazu, dass, wie es hier heißt, Mose als ein sehr großer Mann im Land Ägypten angesehen wurde. Also das heißt, Mose genoss sehr hohes Ansehen und sicher auch eine gewisse Ehrfurcht, sowohl bei den Knechten von Pharao oder bei den Hofbeamten, könnte man auch sagen, und aber auch beim ganzen Volk. Und eigentlich ist es ja auch kein Wunder, ja? Also der hat die ja wirklich förmlich platt gemacht. Und für sie war ja Mose das Werkzeug schlechthin von Gott oder, ich sag mal, der Stellvertreter Gottes auf Erden in dieser Geschichte. Jetzt erinnern wir uns nochmal daran zurück, wie Mose in Kapitel 4 einen Aufstand gemacht hat in Bezug auf seine Berufung. Wie er sich gesperrt hat, wie er ängstlich war, wie er eingeschüchtert war, wie er das Volk, sein eigenes Volk gefürchtet hat, wie er diese Großmacht Ägypten gefürchtet hat, den Pharao gefürchtet hat. Und jetzt die Situation wie ausgewechselt. Ja. Mose und mit ihm das ganze Volk hatte Gunst in den Augen der Ägypter. Und so konnten sie äußerst dreiste Forderungen stellen und die Ägypter, die kuschten. Die haben mitgemacht, die haben rausgerückt. Und so wendet sich auch hier das Blatt. Also während die Ägypter die Israeliten Jahrhunderte ausgebeutet hatten, beuten jetzt die Israeliten die Ägypter einfach aus. Und Gott sorgt dafür, dass die Israeliten nicht ohne Lohn aus Ägypten abziehen dürfen. Und wir sehen einmal mehr an dieser Stelle, was Gott ankündigt, das tut er auch. Ja, also in Kapitel 3 ganz klar angekündigt, in Kapitel 11 in Auftrag gegeben und in Kapitel 12, da kommen wir noch hin, dann vollzogen, ausgeführt. Gott macht keine leeren Versprechungen, sondern er steht zu seinem Wort. Und das geschieht nicht immer zwingend sofort und gleich sichtbar. Aber trotzdem geschieht es, ja. Und bis diese Verheißung aus Kapitel 3, die wir uns eben angeschaut haben, in Erfüllung geht, dauert das ja eine ganze Weile. Also dazwischen liegen ja diese 10 Plagen. Da ist eine Menge Geduld gefragt, da sind einige Unannehmlichkeiten drin, da sind Vertrauensproben drin. Denken wir nochmal an 2. Mose 5, wo erstmal die Sklaverei auf einmal härter geworden ist und wo das Volk anfängt und so eine Unruhe da entsteht, auch ein gewisses Vertrauen zu Gott wegbricht. Und trotz all dieser Zwischenschritte und trotz all dieser Herausforderungen auf dem Weg sieht man am Ende, wie das in so vielen Geschichten der Bibel ist, dass Gott zu seinem Wort steht und dass er absolut verlässlich ist. Also diese totale Entmachtung, die wir hier sehen, vom Pharao, von Ägypten, die darf uns an der Stelle Mut machen, das zu tun, was wir so oft singen, nämlich im Glauben zu leben und nicht im Schauen. Und selbst wenn es gerade jemand so geht, dass er sagt, ja, ich sehe aber nicht und mir geht es vielleicht wie zwischenzeitlich den Israeliten, dass ich eigentlich den Glauben fast verlieren würde, so sehen wir hier doch einmal mehr, dass Gott Sieger ist. Gott besitzt alle Macht und er wird zu seiner Zeit seine und letztendlich auch unsere Widersacher entmachten. Und nun haben wir es nicht zu tun mit dem Pharao und auch nicht mit der Großmacht Ägypten. Nein, vielmehr sind unsere Kämpfe gegen Sünde und gegen böse geistliche Mächte und letztendlich gegen den Teufel. Epheser 6 macht das so deutlich. Ja, wir sind als Gläubige heute, bis heute im Schussfeld des Teufels. Und der benutzt manchmal Menschen, manchmal Lebenssituationen, manchmal unsere eigene Sünde und er versucht es gegen uns zu verwenden. Er versucht uns fertig zu machen, uns niederzudrücken. Er versucht einen Vertrauensbruch zu Gott herbeizuführen. Und bis ihm jegliche Macht genommen wird, werden wir in diesem Spannungsfeld ein Stück weit immer leben. Ja, wir werden erleben, dass wir in dieser Welt Unannehmlichkeiten haben, dass wir Herausforderungen haben, dass wir Kämpfe haben, dass wir Vertrauensproben haben. Aber Gott hat bereits gesagt, dass eines Tages das vorbei sein wird, dass er dem eines Tages ein Ende setzen wird. Der Teufel ist bereits durch Jesus Christus auf Golgatha besiegt worden. Und trotzdem hat er noch eine gewisse Zeit und er tobt und er wütet. Und das bis zum bitteren Ende. Aber es wird der Tag kommen, an dem der Teufel komplett entmachtet wird und mit ihm alle Widerstände, die es gegen uns Christen gibt. Und sie werden vernichtet werden. Und ich habe euch exemplarisch eine Stelle dazu mitgebracht, aus der Offenbarung, ziemlich am Ende. Offenbarung 20, Vers 9 und 10, nachdem nochmal ein richtig großer Krieg stattgefunden hat und sich alles aufgebäumt hat, heißt es in Offenbarung 20, Vers 9 und 10. Also die Rede ist hier von Völkern, die sich vereinigt haben. Und dann heißt es, und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Genau wie die Plagen Ägyptens stattgefunden haben, wird über diese Erde noch so einiges an Plagen kommen, was schlimmer sein wird als die Plagen Ägyptens. Wir haben es immer wieder schon hergestellt, wir können es nachlesen in der Offenbarung. Wir haben immer wieder diesen Bezug schon gesehen, auch zu den Plagen Ägyptens in die Offenbarung hinein. Das, was dieser Erde, dieser Menschheit auch blüht. Aber nachdem dann diese Plagen der Offenbarung vorbei sind und nachdem der Teufel dann ein allerletztes Mal versucht, in einem Riesenaufstand, wo er den Menschen verführt und wo er versucht, alles gegen Gott aufzuwiegeln und gegen Gottes Leute aufzuwiegeln, an diesem Punkt, wenn es da ist, dann wird er total entmachtet und er wird, wie es hier heißt, ewig in den Feuersee geworfen. Und damit ist dann seine Zeit endgültig abgelaufen. Er ist komplett entmachtet, er hat keinen Einfluss mehr, sondern er ist ein für alle Mal weg. Aber noch ist es nicht so weit. Noch leben wir in dieser Zeit und wir als Kinder Gottes müssen uns an diesem Zuspruch Gottes festhalten, dass er eines Tages diese Widerstände und diesen Widersacher, den Teufel letztendlich, besiegen und entmachten wird. Und solange müssen wir im Vertrauen weiterleben in unseren Kämpfen, die wir haben, in verschiedenen Widerständen, die so auf uns einströmen bis zum Ende. Und das darf uns ermutigen, festzuhalten, auch da, wo das schwer ist, auch da, wo Widerstand kommt. Aber es darf uns ermutigen, als Kinder Gottes in dieser gottlosen Welt trotzdem dran zu bleiben. In all dem wird deutlich, dass Gott Gericht übt. Sowohl in der Zukunft, wie wir das jetzt gerade in der Offenbarung auch teilweise gesehen haben, aber auch in der Vergangenheit. Und das führt uns zum zweiten Punkt von heute Morgen. Und den habe ich genannt, tödliches Gericht. Und es geht um die Verse 4 bis 6 jetzt hier im 2. Mose 11. Was für Israel die Freiheit bedeutet hat, das bedeutet für Ägypten tödliches Gericht. Ja. Nach diesem Einschub, den wir gerade angeschaut haben, die Verse 1 bis 3, geht jetzt also vermutlich diese Unterhaltung zwischen Mose und dem Pharao dann aus Kapitel 10 am Ende weiter. Und es kommt zur eigentlichen Androhung der 10. Plage. Und wir schauen nochmal rein. Ich lese ab Vers 4. Und Mose sprach, So spricht der Herr: Um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd, die hinter der Handmühle sitzt, auch alle Erstgeburt unter dem Vieh. Und es wird ein großes Geschrei sein im ganzen Land Ägypten, wie es niemals gewesen ist, noch sein wird. Wir sehen in den vorherigen 9 Plagen schon, dass Gott ja immer maßgeblich beteiligt ist an diesen Plagen. Und abgesehen von der Plage 4 und 5 benutzt Gott immer Mose und Aaron oder einen von den beiden, um diese Plagen zu vollziehen als seine Werkzeuge. Aber jetzt hier in der 10. Plage oder in der Androhung sehen wir, dass Gott ausdrücklich sagt, dass er selbst um Mitternacht durch Ägypten gehen wird. Das heißt, Gott macht dem Pharao an dieser Stelle ganz klar, dass außer Frage ist, dass er selbst das Gericht vollziehen wird. Und selbst die Israeliten mussten in ihren Häusern sein, damit es sie nicht trifft. Wir werden das nächste Woche sehen, in Kapitel 12, Vers 13. Da wird es deutlich. Zeitlich gesehen können wir nicht so genau sagen, wann das war. Es wird aber nicht gleich die nächste Nacht gewesen sein, weil mindestens noch 4 Tage zur Vorbereitung vom Passafest gegeben sein mussten für die Israeliten. Ja, auch das sehen wir nächste Woche in Kapitel 12. Aber es wird auf jeden Fall in dieser grausamen Nacht deutlich sein, dass Gott selbst am Werk ist. Weil von jetzt auf gleich ein wirkliches Massensterben stattfindet. Und so sehen wir das hier in Vers 5 beschrieben, dass alle Erstgeburt im Land Ägypten sterben soll. Das heißt, so gut wie in jedem Haushalt wird es einen Toten geben. Egal ob bei der einfachen Magd, über die königlichen Beamten, bis hin zum Pharao, bis hin zu Pharaos Sohn. Und dabei war es nicht irgendjemand, der im Haus gestorben ist, sondern es ist der Erstgeborene oder es war der Erstgeborene. Und gerade zu alttestamentlichen Zeiten hatte der Erstgeborene eine besondere Vorrangstellung. Er hatte eine besondere Ehre, eine besondere Würde, eine bevorzugte Stellung innerhalb der Familie. Er war auch der Haupterbe und der Hauptsegensempfänger. Und er war wie eine Art Stammhalter, stellvertretend für die ganze Familie. Das heißt, man könnte von der bedeutendsten Person in der ganzen Familie sprechen. Und wenn hier der Erstgeborene stirbt, dann ist das ein starkes Ausrufezeichen an die Familie, an ganz Ägypten. Und es ist ein Gericht, was an Härte kaum zu übertreffen ist. Es war eine familiäre, eine emotionale und letztendlich sogar eine wirtschaftliche Katastrophe. Neben der Bevölkerung, die ja ihre Erstgeborenen hier verliert, ist ja auch die Rede davon, dass das Vieh ihre Erstgeborenen verlieren wird. Und das Vieh war ja zu diesem Zeitpunkt eh schon ziemlich reduziert, ja, ganz abgeschwächt. Also ist ganz vieles gestorben in den vorherigen Plagen. Das heißt, wir sehen, diese Plage, die wird ein absoluter Tiefpunkt sein für Ägypten. Und das in jeglicher Hinsicht. Und so heißt es in Vers 6 ja auch, dass das Geschrei im ganzen Land Ägypten so groß sein wird, wie es nie war und wie es auch nicht wieder sein wird. Also selbst die vorherigen 9 Plagen, die ja sehr, sehr heftig sind, wir haben uns damit auseinandergesetzt, all diese 9 Plagen werden in den Schatten gestellt von der 10. Plage. Und dabei hat das neben der persönlichen Betroffenheit von jeder einzelnen Familie sicherlich auch nochmal eine andere Dimension oder eine andere Komponente. Weil neben dem Vieh und dem ganzen Volk, das hier in Mitleidenschaft gezogen wird, richtet sich diese Plage vor allem gegen einen, nämlich gegen den Pharao. Wir haben in den vergangenen Plagen ja immer wieder gesehen, dass sich die verschiedenen Plagen gegen konkrete Gottheiten von Ägypten gerichtet haben. Ja, und die Ägypter haben ja eine ganze Reihe von Göttern gehabt, also Götter, die sie als Götter verehrt haben, die eigentlich keine wirklichen Götter sind, aber so in ihrer Vorstellung. Ja. Und diese Götter hatten ja verschiedene Aufgaben und vor allem sollten sie Ägypten beschützen. Und nun haben wir im Laufe der Geschichte gesehen, mehr als deutlich, glaube ich, dass das nach hinten losgegangen ist. Also dass Gott Stück für Stück alle möglichen einzelnen Gottheiten einfach offenkundig entmachtet hat, am Boden zerstört hat und damit alle erkennen konnten, dass Gott, der Gott Israels, allein Gott ist. Aber mindestens ein angeblicher Gott, der ist noch nicht richtig betroffen gewesen. Und das ist der Pharao selbst. Ich habe das an anderer Stelle schon mal ausgeführt, aber hier nochmal der Hinweis. Ja? Also Pharao, der wurde gesehen, hat sich selbst so gesehen und wurde auch so vom Volk gesehen als die irdische Verkörperung vom Gott Horus. Und er wurde auch als Gott verehrt. Er bekam sogar den Titel Lebender Horus. Und Horus war einer der Hauptgötter der frühen Mythologie in der damaligen Zeit. Ursprünglich wurde er als Himmelsgott gesehen und er war dieser Königsgott. Und dann hatten die Götter so verschiedene Aufgaben Und so war Horus zum Beispiel ein Kriegsgott. Er wurde auch als Welten- und Lichtgott gehalten. Und darüber hinaus, und das ist der wichtigste Punkt für uns heute Morgen an der Stelle, Horus sollte der Beschützer der Kinder sein. Und genau dieser Aspekt, der kommt jetzt hier in der 10. Plage natürlich zum Tragen, in dieser Tötung aller Erstgeburt. Der Pharao selbst wird also in dieser 10. Plage dermaßen bloßgestellt, weil er ja als angeblicher Horus nicht in der Lage ist, auch nur ein einziges Kind, einen einzigen Erstgeborenen vor dem Tod zu bewahren. Weder im Volk noch seinen eigenen erstgeborenen Sohn. Ja, sein Sohn, der ja selbst als Göttersohn gesehen wurde und der ja später mit Horus selbst identifiziert werden sollte, auf den Thron kommen sollte, ja, selbst der war tot. Und spätestens hier musste eigentlich für den Pharao und letztendlich auch für ganz Ägypten klar werden, dass der Gott Israels viel stärker und viel mächtiger ist als alle Götter Ägyptens und als der Pharao selbst. Und so geht in Erfüllung, was Gott, ich greife nochmal zurück, was Gott bereits in 2. Mose 7, Vers 4 und 5, also bevor die Plagen in Gang gekommen sind, was Gott dort schon gesagt hat. Da hat Gott gesagt, 2. Mose 7, Vers 4 und 5, und der Pharao wird nicht auf euch hören. Dann werde ich meine Hand an Ägypten legen und meine Herrscher, mein Volk, die Söhne Israels, durch große Gerichte aus dem Land Ägypten herausführen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Söhne Israel aus ihrer Mitte herausführe. Also so sind letztendlich alle Gerichte, alle Plagen, von der 1. bis zur 10., nicht nur eine Strafe gegenüber Ägypten, die ja Israel versklavt haben, sondern es ist zugleich auch dafür gedacht, dass sie erkennen, dass Gott, der Gott Israels, der einzige Herr und Gott ist. Und nun könnte der ein oder andere bei solch einem grausamen, tödlichen Gericht sagen, ja, das ist doch unfair, so ganz ohne Vorwarnung. Ja, einfach, das überkommt den Pharao und damit ganz Ägypten. Aber wenn jemand so denkt, kann ich ihm im Prinzip relativ schnell Wind aus den Segeln nehmen. Weil wir brauchen auch da nur etwas zurückzublättern. Wir greifen nochmal zurück, noch ein Stück weiter zurück, in 2. Mose 4, Vers 22 und 23, wo ziemlich am Anfang der Geschichte noch Gott Folgendes gesagt hat zu Mose. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Ich glaube, eine klarere Ansage kann man eigentlich nicht machen. Und also Gott bezeichnet hier in 2. Mose 4 Israel als seinen erstgeborenen Sohn. Und er sagt, Pharao, sehr deutlich, also wenn du weiter Hand anlegst an meinen erstgeborenen Sohn, dann werde ich Hand anlegen an deinen erstgeborenen Sohn. Und das bedeutet, ich werde ihn umbringen. Das heißt, Gott spielt mit offenen Karten und er kündigt frühzeitig dieses Gericht schon an. Und so handelt Gott durchweg in der Bibel. Er kündigt Gericht immer an und wer es ignoriert oder leichtfertig übergeht und wegschiebt, den wird es eines Tages bitterböse treffen. Und jetzt stehen wir als Menschen des 21. Jahrhunderts ja nicht unter dem Gericht, dass unsere Erstgeborenen den Tod leiden müssen. Nein, gewissermaßen stehen wir unter einem noch viel schlimmeren Gericht. Wir stehen alle gewissermaßen unter einem tödlichen Gericht. Jetzt nicht in der Form, dass Gott um Mitternacht durch die Gegend ziehen wird und alle umbringen wird, sondern wir stehen unter einem tödlichen Gericht in zweierlei Hinsicht. Einerseits, und das ist für uns viel greifbarer, gibt es dieses Gericht auf dieser Welt und das ist der irdische Tod. Es ist nicht so sicher wie der Tod. Wir kennen ja diesen Ausspruch, ne? Das ist todsicher. Da kommt das her. Wir können viele Dinge aufwenden, wir können viele Dinge tun, wir können uns gegen vieles absichern, aber vor dem Tod ist kein Entkommen. Das ist unsere offensichtliche Lebensrealität. Das wird auch kaum jemand leugnen. Aber darüber hinaus gibt es eine zweite Dimension, die mit diesem tödlichen Gericht zu tun hat. Und das ist eine viel größere Tragweite. Dabei geht es nicht um Tod, wie wir ihn erstmal kennen so oder beschreiben würden, sondern es geht mehr um den geistlichen Tod. Also eine tote Beziehung zu Gott oder eine nicht existente Beziehung zu Gott und damit verbundene Abwesenheit von Gott und sogar, wenn das so bleibt, eine ewige Abwesenheit von Gott. Und so beschreibt die Bibel das immer wieder. Ich habe mal eine Stelle aus dem 2. Thessalonicher Brief mitgebracht, was das so mit sich bringen wird, wenn diese Beziehung tot bleibt. 2. Thessalonicher 1, Vers 8 bis 10 heißt es Folgendes über Jesus. Dabei übt er, also Jesus, Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an sich, an euch, ist geglaubt worden. Also hier ist die Rede davon, dass Jesus wiederkommen wird und dass er Gericht und Vergeltung üben wird an Menschen. Und hier wird auch näher beschrieben und klarer beschrieben, an wem? Nämlich an denen, die Gott nicht kennen und dem Evangelium von Jesus nicht gehorchen. So heißt es hier an dieser Stelle. Das heißt, Menschen, die Jesus und seine Rettung nicht angenommen haben, nicht persönlich angenommen haben, ihr keine Beachtung geschenkt haben, es einfach links liegen lassen haben. Und dann heißt es über diese Menschen, über diese Gruppierung von Menschen, dass sie Strafe leiden werden. Und zwar, es wird näher definiert, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn. Das heißt mit anderen Worten, Menschen werden für immer von Gott getrennt sein. Für immer bleibt diese Beziehung zu Gott dann tot. Da kommt kein Leben mehr rein. Und jetzt mag einer sagen, naja gut, ich lebe aber jetzt auch schon ohne Beziehung zu Gott und es lebt sich eigentlich ganz gut. Aber wir sollten vorsichtig sein mit solchen Gedanken. Weil das Problem bei der ganzen Sache ist, dass wir noch keinen blassen Schimmer davon haben, was wirkliche Gottesferne und ewiges Verdammnis und ewiges Fernsein vom Angesicht des Herrn, was das wirklich bedeutet. Weil Gott tut just in diesem Moment für dich und für mich viel, viel mehr, als wir eine Ahnung davon haben. Er hält uns am Leben, er sorgt für uns und das, was für uns so selbstverständlich ist, das tut er. Aber wenn der, der diese Welt am Leben erhält, der das Leben geschaffen hat, die Quelle allen Lebens, sich zurückziehen wird, dann könnte es kaum schrecklicher sein. Und ich, wie gesagt, wir haben noch keinen Vergleichswert, wir können gar nicht sagen, wie das sein wird, weil diese Welt das noch nicht erlebt hat, dass sich Gott ganz zurückgezogen hat. Aber es wird so kommen für die Menschen, die Gott nicht kennen und dem Evangelium nicht Glauben geschenkt haben. Dieses tödliche Gericht, das ist also eine todernste Sache. Ja, es wird todsicher jeden Menschen treffen, der in seiner Sünde vor Gott bleibt. Und das betrifft zunächst mal jeden Menschen, weil wir alle Gott nicht die Ehre gebracht haben, die er eigentlich verdient hat. Weil wir alle seinem Maßstab in unseren Worten und Taten und Gedanken nicht gerecht werden. Und so steht die gesamte Menschheit, du und ich, zunächst mal unter diesem tödlichen Gericht. Und selbst wenn Menschen darüber momentan vielleicht schmunzeln können und vielleicht sagen können, ja, also so ähnlich wie der Pharao beim ersten Mal, ach, geh mir weg und dein Gericht hier, das kannst du sonst wem erzählen, das wird eine Realität werden. Und wir sollten das dementsprechend nicht einfach zur Seite schieben. Genau wie damals beim Pharao sollten wir nicht sagen, ja, hätte mir das mal jemand vorher gesagt, hätte mir mal jemand diese Warnung gegeben. Nein, Gott gibt uns diese Warnung. Du kannst sie hier nachlesen in Gottes Wort. Du hast heute Morgen diese Predigt gehört und allein das ist schon eine Warnung, die Gott gibt und deutlich werden lässt, du stehst unter diesem tödlichen Gericht. Und wenn du weißt, dass du gemeint bist bei diesen Menschen, die Gott nicht kennen und die dem Evangelium nicht gehorcht haben oder Glauben geschenkt haben, wenn du Jesus Christus noch nicht für dich persönlich in Anspruch genommen hast, dann schüttel das nicht einfach leichtfertig ab. Sondern dann nimm das ernst, nimm diese Warnung ernst, dann frag dich, was ist da dran an dieser Rettung? Und wir kommen jetzt gleich auch darauf zu sprechen, nochmal im dritten Punkt, weil es gibt diese gute Nachricht, es gibt diese Rettung. Und der dritte Punkt, den habe ich genannt, endgültiges Entkommen. Und es geht um die Verse 7 bis 10 jetzt im 2. Mose 11 nochmal. Immer wieder haben wir das im Laufe der Geschichte gesehen, dass Gott einen Unterschied gemacht hat zwischen den Ägyptern und zwischen Israel, also denen, die zu ihm gehören. Wir erinnern uns vielleicht an die Plage 4 bis 6, da gab es eine Predigt darüber, die heißt sogar, Gott macht den Unterschied. Da war das so deutlich. Und auch hier jetzt in Vers 7 sehen wir das nochmal sehr deutlich. Nachdem Gott dem Pharao dieses tödliche Gericht angedroht hat, sagt er dann Folgendes, Vers 7 und 8. Aber bei allen Kindern Israels soll kein Hund die Zunge regen, weder gegen Menschen noch gegen das Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Dann werden alle diese deine Knechte zu mir herabkommen und mir zu Füßen fallen und sagen, ziehe aus, du und das ganze Volk hinter dir her. Danach werde ich ausziehen. Also wir haben das gesehen eben, jede Familie in Ägypten, ausnahmslos, wird betroffen sein von dieser 10. Plage. Aber nicht die Israeliten, die zu diesem Zeitpunkt ja immer noch in Ägypten gelebt haben. Und wir sehen nächste Woche, wie das vonstatten geht in Kapitel 12. Aber eins ist klar, alle werden erkennen, dass Gott einen Unterschied macht. Ja, er macht einen Unterschied zwischen seinen Kindern, in dem Fall Israel, und zwischen den anderen Menschen, in dem Fall Ägypten. Gegen seine Kinder, gegen Israel, wird nicht mal ein Hund seine Zunge regen, so heißt es hier. Oder Luther drückt es so aus, kein Hund wird mucken gegen sie. Oder noch ein bisschen anders, in einer noch ein bisschen einfacheren Übersetzung, kein Hund wird sie anknurren. Also anders ausgedrückt, weder Mensch noch Vieh werden auch nur den kleinsten Schaden erleiden aus Israel. Und dieser offensichtliche Unterschied soll dazu dienen, damit ihr, die Ägypter, letztendlich sogar wir bis heute, erkennen, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Wir haben es eben auch schon gehabt, 2. Mose 7, Vers 4 und 5. Und genauso kam es dann auch, später Gott prophezeit schon in Vers 8, wie das dann kommen wird. Die Knechte von Pharao werden später einmal mehr erkennen, welche Stunde geschlagen hat. Und die sind uns ja schon bekannt. Wer aufmerksam zugehört hat oder gelesen hat, weiß aus 2. Mose 10, Vers 7, dass sie uns da positiv aufgefallen sind, als sie nämlich versucht haben, den Pharao aufzufordern, Israel ziehen zu lassen und verstanden haben und auch gesagt haben, wir sind erledigt, wir sind geschlagen. Aber sie werden auch im Zuge der 10. Plage und im Zuge dieser totalen Entmachtung von Pharao wieder in Erscheinung treten und maßgeblich beteiligt sein daran, dass Israel wirklich ausziehen kann. Ja, hier heißt es, sie werden Mose aufsuchen, sie werden sich vor ihm niederwerfen und sie werden ihn fast schon anflehen, dass er endlich mit seinem Volk abziehen soll, damit das endlich ein Ende nimmt. Ja, so klingt das hier in Vers 8 ungefähr. Und danach wird Mose mit dem ganzen Volk, mit allen Kindern, mit allen Tieren, mit Sack und Pack, mit Taschen voller Gold und Silber aus Ägypten herausziehen. Und wir sehen also hier an dieser Stelle ein endgültiges Entkommen für Israel. Wir sehen die lang ersehnte endgültige Rettung, die jetzt hier deutlich wird. Beachtlich ist an dieser Stelle, dass diese Knechte oder Hofbeamten, könnte man auch sagen, dass sie zumindest verstanden haben, was Sache ist und dass sie nachgeben. Das bedeutet nicht, dass sie sich zu Gott hinwenden, also dass sie sich bekehren und den Gott Israels als ihren Gott anerkennen, aber zumindest erkennen sie seine Macht an. Ganz anders unterwegs ist in dieser Hinsicht der uns inzwischen altbekannte, sperrige, bockige Pharao, der sich immer noch für den Größten und Unwiderstehlichsten hält. Und der raubt Mose, so können wir es wahrscheinlich ausdrücken, auch noch den letzten Nerv mit seiner Sturheit, so heißt es am Ende von Vers 8. Und Mose ging vom Pharao hinweg mit grimmigem Zorn. Also der hat die Schnauze voll. Ja, gerade noch eine Morddrohung bekommen vom Pharao, jetzt gerade noch mal eine knallharte Gerichtsansage gemacht, der Pharao sich keinen Millimeter bewegt. So, jetzt reicht es ihm. Und ich glaube, wir können uns das vorstellen, wenn wir uns seinen Mose hineinversetzen. Gott hat ihm von Anfang an ja gesagt, dass der Pharao nicht auf ihn hören wird und dass er sie nicht ziehen lassen wird. Haben wir eben gehabt, 2. Mose 3, Vers 19 und 20. Und Gott hat ihm auch gesagt, so wie hier in Vers 9, dass er seine Wunder in Ägypten zahlreich machen wird. Auch das, bevor die Plagen losgingen, Kapitel 7, Vers 3, hat Gott schon deutlich gesagt. Also das heißt, Mose war eigentlich informiert, wie das alles laufen wird und dass das kein einfacher Ritt wird, aber trotzdem war diese Aufgabe äußerst zermürbend. Immer wieder motivieren, immer wieder damit umgehen, dass Rückschläge kommen, dass der Pharao ihn hinters Licht führt, ihn betrügt und so weiter. Und trotzdem, so lesen wir das ja hier, haben Mose und Aaron treu ihren Dienst getan und treu die Wunder vor Pharao ausgeführt. Und natürlich muss man dazu sagen, dass zu diesem Zeitpunkt, hier bei der 10. Plage, der Zug für den Pharao schon abgefahren war. Ja, so heißt es in Vers 10 ja auch nochmal. Also so hatten Mose und Aaron alle diese Wunder vor dem Pharao getan, aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, sodass er die Kinder Israels nicht aus seinem Land ziehen ließ. Und wir haben an anderer Stelle schon ausführlicher besprochen, dass der Pharao viele Chancen hatte zur Umkehr, dass er viel Möglichkeit hatte, sich zu beugen, Bis zur sechsten Plage. Ja, und dann nach der sechsten Plage, in Kapitel 9, Vers 12, da sehen wir erstmalig, dass es zu einem Punkt kommt, wir könnten von einem Point of No Return reden, und erstmalig heißt es dann, dass der Herr das Herz vom Pharao verstockt hat. Das heißt, Gott schenkt dem Pharao genügend Warnungen und genügend Aufrufe zur Umkehr, aber irgendwann ist es zu spät. Und so wird es auch bei uns sein. Es gibt ein zu spät. Ja, Gott bietet dir und mir Rettung an und er ruft zur Umkehr. Aber wenn jemand nicht hören will und wenn jemand Jesus Christus einfach ablehnt, dann gibt es irgendwann ein zu spät. Wir haben in dem Punkt vorher darüber gesprochen, dass jeder Mensch gewissermaßen erstmal unter diesem tödlichen Gericht und unter dieser ewigen Strafe steht. Und eigentlich gäbe es kein Entkommen aus diesem Gericht. Wir sind dem so hilflos ausgeliefert wie ein Gefangener, der im Gefängnis sitzt und nur noch auf seine Todesstrafe warten kann, bis sie vollzogen wird. Und wir können uns daraus nicht selbst befreien. Unmöglich. Aber Gott hat diesen Unterschied gemacht. Er hat den Weg bereitet für ein endgültiges Entkommen vor diesem Gericht. Und dieses Entkommen ist durch Jesus Christus möglich geworden. Wir sehen hier in der zehnten Plage ja eine unglaublich abschreckende Situation, ein unglaublich abschreckendes Gericht, in dem alle Erstgeburt und selbst die Erstgeburt, die bedeutsamste für Ägypten war, nämlich der Sohn des Pharao, in dem alles ums Leben kommt da. Und das war für die Menschen damals ein absolutes Unding. Es war schlimm. Aber ungefähr 1500 Jahre später passiert etwas, was noch viel, viel schlimmer ist und gleichzeitig viel schöner ist. Ungefähr 1500 Jahre später heißt es über den erstgeborenen Sohn Gottes, des wahren Gottes, nämlich in einem der bekanntesten Verse der Bibel, in Johannes 3, Vers 16, Johannes 3, Vers 16 bis 18 folgendes. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Also Gott selbst schickt aus Liebe zu uns seinen einzigen, seinen erstgeborenen Sohn, den Segensempfänger, den Erben, den er so liebt. Und er schickt ihn auf diese Erde und er stirbt für unsere Sünde am Kreuz. Er wird an unserer Stelle bestraft. Er trägt an unserer Stelle dieses tödliche Gericht. Er trägt an unserer Stelle diese Gottverlassenheit, diese Verdammnis. Jesus Christus gibt sich selbst in den Tod, damit, wie es hier heißt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So lesen wir das in Vers 16. Und dann in Vers 17 wird die Intention Gottes deutlich. Er tut das nicht, um die Welt zu richten in erster Linie, sondern um die Welt zu retten. Und ja, Gott muss Sünde bestrafen und er muss gerecht richten, weil er heilig ist, weil er gerecht ist. Aber er bietet uns diese Rettung an in Jesus Christus. Und das verlangt eine Reaktion ab. Und diese Reaktion, die kann in zweierlei Hinsicht ausfallen. Wir sehen sie in Vers 18 eigentlich sehr gut beschrieben. Du kannst dich da versuchen zu verorten. Ja? Vers 18 ist die Rede davon, entweder ich glaube an ihn, das heißt, ich bekenne meine Sünde vor ihm und ich nehme ganz persönlich in Anspruch, dass er auch für meine Schuld am Kreuz bezahlt hat. Das bedeutet, ich bitte ihn um Vergebung meiner Sünde und ich unterstelle mich ihm. Und die Folge daraus ist, ich werde nicht gerichtet und ich habe ewiges Leben und ich bin gerettet. Das ist die eine Variante. Die zweite, die wir hier sehen in diesem Vers, ist, ich glaube nicht. Ich lehne ihn ab. Und was der Vers deutlich macht, ist, dass in dem Moment, wo ich das tue und wenn ich darin bleibe, dass das tödliche Gericht über mich schon feststeht und bleiben wird. Und ich will uns heute Morgen fragen, die wir hier sind und die wir auch zuschauen, wo stehst du in dieser ganzen Geschichte? Hast du Jesus als Retter und Herr schon aufgenommen? Bist du klar darin? Und wenn du noch unklar bist, dann nutzt diese Predigt und diese Warnung von heute Morgen, um klare Sache zu machen. Wenn du nicht weißt, wie das gehen soll, dann sprich mich an oder jemanden, den du kennst oder schreib uns eine E-Mail, aber schieb's nicht weg. Es ist so wichtig. Es ist eine wirkliche Warnung und wir schweben in Lebensgefahr, wie wir das heute Morgen gesehen haben. Und wenn du auf der anderen Seite ganz klar weißt, dass der erstgeborene Sohn Gottes für deine Strafe, für deine Schuld am Kreuz gestorben ist und die Strafe getragen hat, dann freu dich. Dann bete ihn an. Dann dank ihm von ganzem Herzen. Und dann mach dich auf den Weg mit dieser Botschaft zu anderen Sterbenden, die in Lebensgefahr schweben, wie du es ja auch getan hast. Ja. Diese Welt braucht nichts dringender als diese Rettung. Und wir sollen sein wie so ein Warnschild ein Stück weit für die Menschen um uns herum. Aber vor allem sollen wir ihnen nicht nur sagen, dass sie in Lebensgefahr sind, sondern wir sollen ihnen auch diese Rettung zeigen und dieses Entkommen vor dieser Gefahr. Dieses Entkommen aus dieser Lebensgefahr, das ist unser Auftrag. Johannes 3, Vers 16 gilt bis heute noch. Gott schenkt noch Rettung. Und ich will schließen nochmal mit diesem Vers, Johannes 3, Vers 16, der so bekannt ist, und ihn uns nochmal zusprechen, wo es so schön heißt, in einem Vers komprimiert, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich würde gerne noch beten abschließen mit uns. Herr, wir haben heute Morgen so ernste und klare Worte gehört und wir lesen in deinem Wort auch von so drastischen Gerichten. Und auch wenn sie nicht da sind und wir sie nicht sehen, so sind sie doch eine Realität, die kommen wird. Und wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du noch Rettung schenkst, dass du noch Gnade gibst. Wir danken dir dafür, dass du uns nicht diesem tödlichen Gericht ganz hilflos ausgeliefert hast, sondern dass du selbst für uns dieses tödliche Gericht getragen hast, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, Herr Jesus Christus. Und ich bete darum, dass wer heute Morgen hier sitzt und wer dich nicht kennt und noch nicht klare Sachen mit dir gemacht hat, dass du ihn anrührst in seinem Herzen und dazu bewegst, dass er heute eine Entscheidung trifft und ganze Sache macht mit dir. Und für uns anderen, Herr, die wir mit dir unterwegs sind und wissen, wir sind gerettet aus deiner Gnade, Herr, wir können dir nur danken und dich loben und ehren. Und wir wollen diese Botschaft nicht für uns behalten, sondern wollen sie weitergeben an andere Menschen, damit noch viele gerettet werden und wir die Ewigkeit zusammen mit ihnen bei dir verbringen dürfen. Schenk du uns die Kraft dazu, Herr. Wir brauchen dich und brauchen diese Rettung und brauchen ja deinen Segen, auch wenn wir es anderen Leuten weitergeben. Amen.